Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Auch heute wieder ein frischer Podcast vom Update. Ihr seid dabei in der Ausgabe vom Mittwoch, den 21. August. Wir blicken auf den Tag zurück auch und sehen, es soll sich was bewegen. Fliegen soll klimafreundlicher werden. Bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig ging es heute darum, welche Lösungsansätze es dafür geben kann. Nur klimafreundlicher Fliegen ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich, oder?
Das ist etwa 2 bis 5-mal so klimaschädlich, eine Tonne Sprit da oben zu verbrennen, als hier unten.
Das ist Werner Eckert, der ist Umweltredakteur beim SWR und der wird uns das Ganze nochmal einordnen. Also wo die Probleme liegen bei diesem ganzen Thema und er wird euch auch erklären, warum Fliegen sich einfach nicht gut verträgt mit dem Klima. Ein weiteres Thema ist Hitzeschutz. Und zwar für Marathonläuferinnen und Läufer. Das soll im Endeffekt funktionieren wie so ein Frühwarnsystem. Und das Ganze funktioniert in den Athletinnen drin. Also im Endeffekt, ja, schlucken die was, das aussieht wie eine Tablette. Es ist aber Hightech drin.
Die Kapsel kann man schlucken und der Sensor misst dann die sogenannte Körperkerntemperatur. Also das, was auch so ein Fieberthermometer misst, wenn du mal krank bist. Nur, dass diese Kapsel mit dem Sensor das eben dann von innen macht. Also im Magen und im Verdauungstrakt.
Das ist unser Reporter Johannes Döbbelt. Der hat recherchiert zum Thema und der wird euch natürlich auch erklären, wie das im Detail funktionieren soll. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wir können ja alle nicht übers Meer laufen, leider, ne? Denn wenn wir das könnten, dann müssten wir uns keine Gedanken darüber machen, wie viel CO2 wir in die Luft pusten, wenn wir fliegen. Wie man klimaneutral fliegen kann, darum ging es heute bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig. Dass das Thema einen gewissen Stellenwert hat, kann man auch ein bisschen so an der Gästeliste ablesen. Angela Merkel war dabei, der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Andreas Scheuer, Verkehrsminister und auch der Chef der Lufthansa unter anderem. Welche Pläne es gibt, ob klimafreundlich fliegen überhaupt geht, das erfahrt ihr jetzt von Werner Eckert, der leitet die Umweltredaktion beim SWR. Werner, klimafreundlich fliegen, ist das nicht eigentlich schon ein Widerspruch in sich?
Ja, das ist in der Tat eben relativ kompliziert, klimafreundlich zu fliegen, weil alle Möglichkeiten, die man sich denken kann, zum Inhalt haben, dass dort oben in Flughöhe die Wirkung von Sprit eine ganz andere ist als im Boden. Und das macht es furchtbar schwierig, darüber nachzudenken, wie man das erreichen könnte. Denn das ist etwa 2 bis 5-mal so klimaschädlich, eine Tonne Sprit da oben zu verbrennen, als hier unten. Das liegt im Wesentlichen an den Kondensstreifen, die helfen, Wärmeenergie auf der Erde unten zu halten und an noch ein paar anderen Abgasen, eben jenseits nur von CO2, worüber man immer nachdenkt.
Gibt es denn überhaupt schon Möglichkeiten? Also könnte man oder kann man schon ein bisschen umweltbewusster fliegen wenigstens?
Naja klar, sagt die Branche, wir fliegen doch viel umweltfreundlicher. Seit Jahren haben wir einen Fortschritt von 1,5% pro Jahr an Effizienz. Das bedeutet, der geflogene Passagierkilometer braucht 1,5% weniger Sprit. Das Problem ist allerdings, dass immer mehr Passagierkilometer geflogen werden. Wenn man sich die Wachstumsraten anguckt und fortschreibt, werden wir bis 2030 doppelt so viel Passagierkilometer haben wie heute. Und daran gemessen ist dieser Effizienzgewinn eben viel zu gering. Was kann man stattdessen tun? Das Zauberwort auch in Leipzig war grünes Kerosin. Also Kerosin, das angeblich klimaneutral ist, weil es aus Solar- und Windstrom hergestellt wird. Da nimmt man alternative Energie, Wasser und CO2 am Boden. Das fügt sich dann zusammen, braucht sehr viel Energie und ist deswegen sehr teuer. Aber damit kann man Flugzeuge rein rechnerisch klimaneutral fliegen. Wie gesagt, wenn man die Kondensstreifen nicht mitrechnet.
Rein rechnerisch, okay. Also in der Praxis sieht es dann anders aus, ja?
So ist das. Der Faktor ist anders und höher, 2 bis 5-mal so hoch die Klimawirkung. Das andere ist, die Branche wünscht sich diesen grünen Treibstoff, in Anführungszeichen, kostenneutral, bedeutet so billig wie derzeit Kerosin. Und der ist sehr viel teurer, weil sehr viel aufwendiger herzustellen. Man braucht eben raue Mengen an alternativer Energie und die reicht ja momentan noch nicht mal, um uns mit Strom zu versorgen, geschweige denn mit solchen alternativen Kraftstoffen.
Was ist denn mit Elektromobilität? Wär das auch eine Möglichkeit für Flugzeuge oder reicht dafür die Kraft nicht?
Ja, also damit kann man ein Modellflugzeug fliegen, aber auf absehbare Zeit keinen richtigen Flieger, jedenfalls keinen im Linienverkehr auf längeren Strecken. Es gibt Überlegungen, also es gibt Projekte von Firmen, die sich mit Hybridfliegern beschäftigen. Da würde dann irgendwann um 2030 eine Düse quasi oder ein Antrieb ersetzt durch Strom, während die anderen Kerosinbetrieben bleiben. Das ist also bestenfalls ein Effizienzgewinn von, sagen wir, 20%, vielleicht 40% Mitte des Jahrhunderts.
Wie siehst du denn dieses Treffen eigentlich heute in Leipzig? Also meinst du, da kommt was Konkretes bei rum am Ende?
Nein, muss es ja auch nicht. Also es geht im Wesentlichen darum zu sagen, Leute, keine Panik, wir machen Klimaschutz und alle können weiter fliegen. Das ist sicher mehr so nach draußen eine Schaufensterveranstaltung, denn im Grunde müssten die Politiker oder wissen die Politiker, dass das nicht funktionieren wird. Also egal, wie man es regelt, Fliegen wird teurer werden, ob man das über CO2-Steuern regelt, über eine Kerosinsteuer, die es ja überhaupt nicht gibt, oder eben über dieses grüne Kerosin. All das ist sehr viel teurer als derzeit und damit würde Fliegen wieder zum Luxusgut und das ist in einer demokratischen Gesellschaft schwer vermittelbar und deswegen ist das eher dem Zweck dienlich, dass man versucht, Wähler möglichst wohlzustimmen und die Industrie zu beruhigen.
Zumindest der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer denkt ja aktuell über eine Erhöhung der Luftverkehrssteuer nach. Ob das dann tatsächlich alles so kommen wird, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben. Also klimafreundlich fliegen. Es wird daran gearbeitet, wie die Pläne aussehen, hat euch Werner Eckert erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf eurer Gehaltsabrechnung und euch kurz gewundert, was ist nochmal Solz oder ausgeschrieben Solidaritätszuschlag? Ja, der kommt auf die anderen Steuern noch oben drauf. Je nachdem, wie viel man verdient, können das im Monat 20 Euro sein oder auch über 100. Das Geld war ja ursprünglich mal gedacht für den Aufbau der Bundesländer im Osten. Jetzt soll er aber weitgehend abgeschafft werden. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist denn jetzt genau geplant?
Das Bundeskabinett hat sich geeinigt, dass der Soli für ungefähr 90% der Steuerzahler wegfallen soll, und zwar ab übernächstem Jahr. Das hat sich Finanzminister Olaf Scholz von der SPD überlegt. Er hat erklärt, die Kosten der Wiedervereinigung seien in weiten Teilen gestemmt und deswegen könne man auch den Soli drastisch einkürzen.
Dann lass uns mal gucken, wer den in Zukunft jetzt noch bezahlen soll und wer nicht. Wie verhält sich das?
Also Scholz hat vorgerechnet, dass Menschen mit einem Bruttojahreslohn bis so ungefähr 74.000 keinen Soli mehr zahlen müssen. Wer dann so knapp drüber liegt, der muss weniger zahlen als bisher. Bisher waren das 5,5% von der Einkommenssteuer. Mit höherem Gehalt steigt dann auch dieser Anteil an und ab knapp 110.000 Euro im Jahr muss man dann weiter den vollen Satz zahlen. Und das gilt auch für Unternehmen, die auf ihr Einkommen Körperschaftssteuer zahlen. Die müssen weiter auch ganz normal den Soli zahlen. Und auch bei Kapitaleinkünften wird er weiter erhoben.
Der Vorschlag kam ja von der SPD, aber nicht alle sind damit so richtig einverstanden, ne?
Also die Union wollte den Soli am liebsten komplett abschaffen. Es gab auch einen Konkurrenzentwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Der sieht vor, dass der Soli komplett abgeschafft wird, schrittweise bis zum Jahr 2026. Scholz hat aber in der ARD gesagt, nö, wollen wir nicht.
Denn wir haben ja noch weiter Aufgaben der deutschen Einheit zu finanzieren, auch in den 20er Jahren. Und dann ist es nur gerecht, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, dazu auch den Beitrag noch leisten. Ich glaube auch im Übrigen, dass jetzt nicht die Zeit ist dafür, dass jemand, der 5 Millionen Euro im Jahr verdient, eine Steuersenkung von 140.000 Euro bekommt.
Die SPD sagt auch, wenn der Soli komplett wegfallen würde, dann bräuchten wir irgendeinen Ausgleich, zum Beispiel eine Vermögenssteuer.
Wie viel Geld fehlt denn dann eigentlich im Bundeshaushalt, wenn weniger Leute den Soli zahlen?
Also laut Finanzministerium wären das etwa 11 Milliarden Euro pro Jahr weniger. Wenn man den Soli komplett abschaffen würde, also komplett, wären das insgesamt noch mehr, also 20 Milliarden Euro. Die Union kann jetzt das fordern, alles komplett weg. Aber im Koalitionsvertrag steht explizit drin, erstmal nur abschaffen für 90% der Steuerzahler. Deswegen muss sie da eigentlich mitziehen mit der SPD. Mehrere Oppositionsparteien, die halten das Ganze für verfassungswidrig, dass der Soli nicht komplett abgeschafft wird, wenn man eigentlich sagt, okay, der Osten braucht keine direkten Gelder mehr. Die FDP und die AfD, die wollen sogar gegen die Pläne klagen. Aber Scholz hat sich da bisher recht gelassen gegeben.
Der Solidaritätszuschlag wurde nach der deutschen Wiedervereinigung eingeführt, also eben ne, für den Aufbau im Osten. Wurde der denn auch wirklich dann konkret dafür verwendet?
Man kann jetzt nicht sagen, mit dem Geld, was ich jetzt die letzten Jahre gezahlt habe, wurde eine neue Straße in Thüringen gebaut oder ein Schwimmbad saniert. Der Soli ist eine Steuer und damit auch nicht zweckgebunden. Das heißt, der fließt in den Bundeshaushalt und wird da ganz normal verteilt. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man auch, dass eigentlich deutlich mehr Geld über den Soli eingenommen wurde, als direkt für die neuen Bundesländer ausgegeben wurde. Also 1:1 wurde das Geld jedenfalls nicht überwiesen. Und noch so ein Fun Fact, der Soli wurde übrigens schon mal abgeschafft.
Oh, wann war das?
1991 wurde der Soli zum ersten Mal eingeführt von Bundeskanzler Helmut Kohl. Der meinte, wir zahlen jetzt erstmal einfach so einmal Geld und dann ist aber auch schnell wieder gut.
Die Befristung ist klar erkennbar auf 12 Monate und es muss sich hierbei um eine einmalige Zusatzbelastung handeln.
Er hat dann auch Wort gehalten. Der Soli wurde nach einem Jahr erstmal wieder abgeschafft, nur um dann ein paar Jahre später wieder aus der Kiste geholt zu werden, eben für Sonderinvestitionen im Osten. Hat man festgestellt, kostet doch noch Geld. Und dann war er eben auch unbefristet.
Das Bundeskabinett wird den Solidaritätszuschlag ab 2021 teilweise abschaffen. Der Bundestag stimmt im Herbst noch darüber ab. Infos dazu von Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Jeder, der mal so ein bisschen sportlich unterwegs ist, kann sich ungefähr vorstellen, dass man einen Marathon nicht einfach mal so läuft. Erst recht nicht, wenn man diese 42,2 Kilometer bei Weltmeisterschaften oder Olympia möglichst schnell schaffen will. Wenn die Läufer dann auch noch bei extremer Hitze unterwegs sind, dann kann es eben auch richtig gefährlich werden. Also Hitzekrämpfe oder Hitzeerschöpfung. Alles schon da gewesen. Ein Forscherteam aus England hat deshalb jetzt eine Pille entwickelt, die in Echtzeit die Körpertemperatur der Athleten messen soll. Also im Endeffekt so eine Art Frühwarnsystem. Johannes Döbbelt hat sich das Ganze angesehen und auch mit dem Forscher, der sich das Ganze ausgedacht hat, gesprochen. Johannes, wie funktioniert diese Pille genau?
Das ist keine klassische Pille, die jetzt irgendeinen Wirkstoff enthält und sich im Körper auflöst, sondern das ist eine Kapsel mit einem Sensor drin. Die Kapsel kann man schlucken und der Sensor misst dann die sogenannte Körperkerntemperatur, also das, was auch so ein Fieberthermometer misst, wenn du mal krank bist. Nur, dass diese Kapsel mit dem Sensor das eben dann von innen macht, also im Magen und im Verdauungstrakt.
Und sowas gibt es bisher noch nicht?
Doch, diese Technik gibt es sogar schon ziemlich lang. Das Neue ist hier aber, dass die Daten über die Körpertemperatur, die diese Kapsel eben misst, die sollen in Echtzeit, also sofort, übertragen werden. Bislang ist so eine Echtzeitmessung der Körpertemperatur noch nicht möglich, sagen die Forscher.
Und wie läuft sowas ab, diese Echtzeitübertragung?
Das hat mir Yannis Pitsaladis erklärt. Der ist Professor für Sportwissenschaften an der University of Brighton und der arbeitet auch für das Internationale Olympische Komitee. Und er hat eben auch dieses System mit der Kapsel entwickelt. Es funktioniert so, die Sportler schlucken die Pille eben so ein paar Stunden vor dem Wettkampf und während des Laufs sendet die Kapsel dann die Daten zuerst an so ein spezielles Wristband, also an ein Armband, das die Athleten tragen.
That will send the information to the wristband and then the wristband to a smartwatch, which could go then to the wear, to the server.
Also von diesem Wristband gehen die Daten dann weiter an eine Smartwatch, die der Marathonläufer dann ebenfalls trägt und umhat. Und die Smartwatch schickt das Ganze dann wiederum weiter an einen Server. Und da kann sich dann bei Olympia zum Beispiel das Medizinerteam die Daten angucken und bei einer auffälligen hohen Temperatur zum Beispiel dann vielleicht sogar einen Läufer oder eine Läuferin aus dem Rennen nehmen.
And be used by support staff, medical support staff, to also make a decision if needed. To remove an athlete from competition if required.
Wobei so eine Marathonläuferin oder ein Läufer sind jetzt wahrscheinlich auch nicht super begeistert, wenn die dann irgendwie endlich antreten können, Olympische Spiele, und dann werden die einfach aus dem Rennen genommen.
Ja, ne, 4 Jahre gewartet. Ja. Nee, klar, das sagt auch Yannis Pitsaladis. Es ist auch noch gar nicht klar, ob das überhaupt möglich und erlaubt sein wird, dann wirklich einen Sportler auszuschließen anhand dieser Temperaturdaten. Aber selbst wenn das nicht geht, könnten die Daten helfen, wenn so ein Marathonläufer schon zusammengebrochen ist vor Erschöpfung. Denn dann könnte das Medizinerteam mit den Daten ja schneller
erkennen, okay, das könnte jetzt zum Beispiel eine Hitzeerschöpfung sein. Das ist so eine Art Vorstufe vom Hitzeschlag. Und dann könnten die Mediziner auch entsprechend schneller den Sportler richtig behandeln.
Du hast ja eben schon gesagt, das ist jetzt noch so eine Testphase. Wann wird das wirklich eingesetzt?
Ja, es hat schon verschiedene Tests gegeben. Das große Ziel sind jetzt die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Aber ob das klappt, ist noch nicht klar. Der nächste Probelauf soll jetzt erstmal bei der Leichtathletik-WM in Doha in Katar stattfinden.
Die ist jetzt auch tierisch heiß, oder?
Ja, ist jetzt im September und Oktober, so 35 Grad im Schatten, sind da mitten in der Wüste auf jeden Fall ganz normal zu der Jahreszeit. Und deswegen ist die Gefahr für Hitzeschäden im Körper eben relativ hoch beim Marathon und auch anderen Ausdauersportarten. Professor Pizzaladis und sein Team sind da gerade noch auf der Suche nach Athleten, die freiwillig mitmachen möchten. Und dieser Test soll dann auch Daten darüber sammeln, unter welchen Bedingungen so besonders große Risiken für eine Hitzeerschöpfung bestehen. Also bei welchen Sportarten, bei welchen Außentemperaturen, bei welchen Körpertemperaturen, eher bei Männern oder eher bei Frauen. Also das sind alles so Fragen, die die Forscher mit den Daten aus dieser Kapsel dann besser beantworten wollen.
Forschende aus England haben eine Kapsel entwickelt, die die Körpertemperatur von Sportlern und Sportlerinnen in Echtzeit übertragen kann und damit vor Hitzeschäden im Körper warnen soll. Johannes Döbbelt hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova.
Das wäre wahrscheinlich der größte Real Estate Deal gewesen für Donald Trump. Und dann platzt er einfach wie eine hingehauchte Seifenblase. Nein, Trump kann Grönland nicht kaufen. Dabei bleibt Mette Frederiksen die dänische Regierungschefin. Und die Reaktion von Trump darauf, er sagt seine geplante Dänemark-Reise ab. Ja, kann man als beleidigt interpretieren. Und ich meine, rein menschlich betrachtet ist das ja irgendwie auch verständlich, ne? Nur als Politiker sollte man mit sowas natürlich ein bisschen professioneller umgehen. Oder bringt das manchmal vielleicht auch was? Beleidigt sein. Also wozu machen wir das und vor allen Dingen, wie gehen wir am besten mit beleidigten Menschen um? Unser Reporter Martin Krinner hat die Tipps.
Schmollköpfe, die gibt es überall. Im Weißen Haus genauso wie in Kopenhagen oder auch bei uns hier auf der Straße.
Wann warst du das letzte Mal so richtig beleidigt?
Also ich war oft beleidigt, vor allen Dingen von meinem Freund. Wir waren verabredet und er kam zu spät. Und es hat mich so angepisst, weil er halt meinte, ja, er kommt auf jeden Fall pünktlich und er kommt immer zu spät.
Ich glaube tatsächlich, dass ich immer sehr beleidigt war, wenn man meinen Geburtstag vergessen hat. Da war ich immer sehr enttäuscht.
Der Grund war halt, dass ich mich halt ziemlich angestrengt habe in der Situation und das Resultat für mich dann sehr schön war und alle gesagt haben so, was hast du denn da gemacht?
Was war das konkret?
Ich habe eine Küche aufgebaut.
Die Gründe dafür können ganz verschieden sein, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Da sagt jemand was Bescheuertes oder wir werden enttäuscht und schwupps, schon sind wir eingeschnappt, ziehen uns zurück, reden nur noch das Nötigste und schmollen.
Na, schlecht ist daran, dass man wegen seiner eigenen starken Emotionen unangemessen reagiert,
sagt Siegfried Preiser, Professor an der Psychologischen Hochschule Berlin.
Das heißt also nicht mehr auf der Sachebene und auch nicht auf der persönlichen Ebene versucht, die Kränkung deutlich zu machen, zu sagen, ich fühlte mich übergangen oder ich fühlte mich nicht ernst genommen, sondern mit eher indirekten wie Rückzug oder eben Gegenbeleidigung oder ähnlichen Reaktionen die Kommunikation eigentlich zu stören.
So unterschiedlich wie die Gründe fürs Schmollen ist dann allerdings auch der Zweck. Also das, was das Beleidigtsein für den Beleidigten bringen soll.
Ich kann mir vorstellen, das erste Ziel ist, sich zu schützen und irgendwie sozusagen die verletzlichen Anteile zu verstecken, also einfach in Sicherheit zu bringen.
Der zweite Grund ist dann allerdings nicht defensiv, sondern offensiv. Kinder zum Beispiel machen das, weil sie unbedingt noch ein Eis kriegen wollen oder weil sie noch eine Stunde länger am Computer zocken möchten. Der Liebesentzug ist dann ein Mittel, um den eigenen Kopf durchzudrücken. Bei Erwachsenen ist es normalerweise auch eine eher spontane Reaktion. Das heißt, sehr viel Plan steckt da nicht dahinter. Unbewusst geht es aber auch darum, die eigene Macht zu stärken. Ich rede nicht mit dir, bis du tust, was ich will. Und weil das bei vielen Menschen so gut funktioniert, machen das manche Leute ganz bewusst.
Man kann natürlich so tun, als wäre man noch gekränkt. Sowohl im privaten Bereich wie im politischen Bereich. Und deswegen versuchen, beim anderen irgendwie ein Nachgeben zu erreichen. Man erzweckt aber eigentlich durch beleidigte Reaktionen wiederum nicht unbedingt eine sachliche Lösung,
sondern ein Nachgeben um des lieben Friedens willen. Deswegen ist das Beleidigtsein in der Politik auch nicht so weit verbreitet, weil damit keine nachhaltigen Entscheidungen zustande kommen.
Andererseits wissen wir natürlich, dass chinesische Führungskräfte empfindlich und beleidigt reagieren, wenn man Menschenrechte anspricht oder gar wenn man Tibet anspricht. Und diese emotionale Reaktion haben wir natürlich überall dort, wo tatsächlich auch eine gewisse schlechtes Gewissen vielleicht da ist.
Wo der Beleidigte dann kommuniziert, an deinem Vorwurf ist vielleicht was dran, darüber will ich aber nicht mit dir reden. Jetzt frage ich mich aber, wie kann ich als derjenige, der die Beleidigung verursacht hat, mit dem, den ich beleidigt habe, umgehen? Schweigen und drüber hinweggehen oder lieber ansprechen? Was wäre da das Richtige?
Eine beleidigte Person ist verschlossen, sie ist zu und damit so viel Offenheit wie möglich darauf zu reagieren, um einen Gegensatz zu schaffen und sie da rauszuholen. Ja, sonst hat man zwei beleidigte Personen, das bringt wenig.
Ich denke, es muss angemessen sein natürlich. Es gibt bestimmt auch Leute, die etwas zu sensibel sind teilweise, aber sich entschuldigen auf alle Fälle. Es kommt halt darauf an, mit welcher Absicht man das dann ausgedrückt hat oder so, ne? Ob das entschuldbar ist oder nicht.
Lustig sein könnte ganz gut sein, könnte dem Ganzen so ein bisschen Leichtigkeit geben. Es könnte aber auch passieren, dass der andere sich noch weniger ernst genommen fühlt, je nachdem.
Sicher ist aber, Totschweigen hilft nichts. Einer der beiden muss über seinen Schatten springen und reden.
Deutschlandfunk Nova.
Reisepläne können sich kurzfristig ändern. Siehe Donald Trump. Der kommt ja nach Europa in dieser Woche erstmal zum G7-Gipfel vom 24. bis zum 26. in Biarritz in Frankreich. Und danach wollte er ja eigentlich Grönland besuchen. Das ist nun erstmal gestrichen. Und Deutschland wird er auch aussparen. Das ist allerdings schon ein bisschen länger bekannt. Dafür besucht er Polen innerhalb von kurzer Zeit schon zum zweiten Mal. Welchen Plan verfolgt Trump damit, wenn er bestimmte Länder meidet? Das lassen wir uns mal einordnen von Thomas Jäger. Der ist Politikwissenschaftler für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Herr Jäger, welche Strategie verfolgt Trump denn bei der EU?
Na, das ist nicht ganz so einfach zu erkennen, weil er die EU als solches einerseits betrachtet und dann aber gerne aufsplittert in die unterschiedlichen Länder. Sie haben das schon gesagt, mit Polen ist er ganz dicke und Deutschland, da ist er noch nicht gewesen, da fliegt er immer drüber weg. Und das hat damit zu tun, dass Polen doch in ganz vielen Fragen viel enger an die USA herangerückt ist. Und Deutschland in ganz vielen Fragen sagt, nee, wir machen nicht mit, wir wollen eine andere Politik.
Was ist es bei Polen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Exempel bleiben? Also was verbindet diese beiden Länder denn?
Na, Polen hat keinen Handelsüberschuss mit den USA, anders als Deutschland, was sozusagen immer Trumps Ausgangspunkt ist. Polen ist bereit, 2% für Verteidigungspolitik auszugeben, macht die Bundesregierung nicht. Polen ist gegen Nord Stream, die Pipeline, die von Russland nach Deutschland führt, und die Bundesregierung will sie unbedingt durchsetzen. Polen ist dabei, die USA im Iran zu unterstützen, hat gesagt, wir wissen noch nicht wie, aber in jedem Fall werden wir bei dieser Mission mit bei sein. Und die Bundesregierung hat gesagt, wir machen nicht mit, wenn die Amerikaner die Führungsnation sind.
Man hat ja eigentlich fast schon den Eindruck, dass Donald Trump die EU teilweise auch als Feindbild sieht. Er meckert auf jeden Fall immer sehr stark darüber. Sie haben schon gerade gesagt, es gibt einen Handelsüberschuss und Donald Trump findet im Endeffekt, Deutschland setzt da nicht genug dagegen. Ist das auch ein Grund, warum er eben Deutschland meidet beim Besuch?
Ja, also das ist der Ausgangspunkt. Handel ist für ihn eine ganz wichtige Sache. Und da sagt er kurz und knackig, die EU ist schlimmer als China, nur ein bisschen kleiner. Und Deutschland ist es eben ganz besonders in der EU. Und es ist ja nicht so, dass die anderen EU-Staaten glücklich werden mit dem deutschen Handelsüberschuss. Die sind ja genauso unglücklich. Und in Deutschland, da sind es nochmal die Autos. Das ist sozusagen die Autoindustrie. Das ist der Punkt, an dem er ansetzen will. Und die Bundesregierung hofft, da irgendwie mit rauszukommen, sagt immer, die EU ist zuständig, die EU gibt im einen oder anderen Fall auch nach. Jetzt hat man sich auf so ein Rindfleischabkommen geeinigt, wo die USA letztlich einen großen Vorteil draus ziehen werden. Aber ansonsten ist es eben so, dass die Bundesregierung sich grundlegend entschieden hat, die Politik dieser amerikanischen Regierung eigentlich in keinem Fall mitzutragen. Nehmen wir noch ein letztes mit zu all dem, was schon gesagt wurde. Da geht es um das 5G-Ausbau und um die chinesische Firma Huawei. Da sagen die Amerikaner, die dürfen auf gar keinen Fall da mitmachen. Und die Bundesregierung sagt, schauen wir mal.
Also die Bundesregierung reagiert natürlich auch auf eine gewisse Weise. Aber wie schätzen Sie das ein? Also wenn Trump eben Deutschland aussparen wird bei dieser Europareise, ist das etwas, was zum Beispiel die Bundeskanzlerin auf irgendeine Art persönlich nimmt? Oder ist sie vielleicht im Endeffekt auch ganz froh darüber?
Ach, ob sie es persönlich nimmt oder nicht, das tut eigentlich wenig zur Sache. Das Problem ist, dass der deutsche Einfluss geschwächt wird. Das war ja doch eine ganze Zeit lang so, dass wenn man aus der Europäischen Union was nach Washington transportieren wollte, Interessen dort artikulieren wollte, da hat man auch in Berlin angerufen. Aber das ist nicht mehr so. Das schwächt die Bundesregierung international erheblich. Sie spielt in den großen Konflikten eigentlich nur mehr eine untergeordnete Rolle. Das ist das eigentliche Problem. Und es ist ja nicht nur Donald Trump. Wenn wir uns erinnern, der amerikanische Außenminister hat ein Jahr gebraucht, bis er überhaupt mal in Berlin gelandet ist. Und dann hat er eine Viertelstunde mit Herrn Maas und eine Dreiviertelstunde mit Frau Merkel gesprochen. Und Donald Trump hat alle G7-Staaten schon besucht, Deutschland nicht.
Also Trump, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, auch durch das, was Sie gerade erzählt haben, er verfolgt da offenbar eine Strategie. Hat Deutschland denn auch eine in diesem Punkt gegenüber Donald Trump?
Na, ich kann sie nicht erkennen. Wenn man von einer Strategie sprechen will, dann ist es der Versuch, wie das ja auch gesagt wurde, die Dinge jetzt in die eigene Hand zu nehmen, also auf europäischer Ebene Lösungen zu finden, die EU zusammenzuführen und den Amerikanern in gewissen Fragen die Stirn zu bieten. Etwa beim Iran, wenn es darum geht, die Sanktionen zu unterlaufen. Aber die Europäische Union ist in vielen Fragen einfach uneins. Bei Nord Stream steht die Bundesregierung ziemlich alleine, weil alle anderen EU-Staaten das auch nicht wollen. Beim Iran sind sie völlig zerstritten. Und wenn wir das 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben nehmen, dann sind das ja nicht nur die Vereinigten Staaten, die sagen, Deutschland drückt sich. Das sind inzwischen auch die EU-Staaten, die das sagen. Und das macht die Lage für die Bundesregierung sozusagen unkomfortabel, weil sie eine Strategie verfolgt. Wir als EU treten den USA entgegen, die letztlich auf die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden soll, nicht funktioniert.
Die Strategie der USA und was dahinter steckt, wenn US-Präsident Donald Trump bestimmte Länder, eben unter anderem auch Deutschland, bei seiner Europareise außen vor lässt, das hat uns Thomas Jäger erklärt, Politikwissenschaftler an der Uni Köln.
Deutschlandfunk Nova.
Flüge ins All verändern nicht nur die Sicht auf die Welt, sondern auch das Gehirn. Das entwickelt nämlich in der Schwerelosigkeit ein alternatives Gleichgewichtssystem. Das haben Forschende aus Russland und Belgien rausgefunden. Also Augen bzw. der Tastsinn, die werden dann wichtiger. Ob das jetzt schädlich ist oder sinnvoll oder nutzlos, keine Ahnung, das müssen die Forscher noch weiter untersuchen. Ich habe aber mal mit einer Frau gesprochen heute, die da ziemlich viel Erfahrung mit hat, mit diesem Gleichgewichtssinn. Samantha Cristoferetti nämlich, die war 2015 für 200 Tage im All, so lang wie sonst keine Frau. Und ich habe mit ihr über diesen Effekt gesprochen und ich wollte erst mal wissen, ob sie eigentlich davon was gemerkt hat, als sie dann wieder zurückgekommen ist auf die Erde.
Also der Gleichgewichtssinn ist tatsächlich am Anfang komplett durcheinander. Und zwar deswegen, weil man nicht gewöhnt ist, mit der Schwerkraft umzugehen. Und es ist tatsächlich so, dass man am Anfang Schwierigkeiten hat zu gehen, also ein Gleichgewicht zu halten.
Schwankt man dann so, oder?
Ja, und man hat auch ein bisschen ein verändertes Gewichtsgefühl. Also nicht nur Gleichgewichts, aber wirklich Gewichtsgefühl. Man hat das Gefühl, dass man sehr schwer ist. Also ich hatte am Anfang bei den ersten Schritten, die ich versucht habe, das war wahrscheinlich eine Stunde nach der Landung, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass mein Körper ein riesengroßen Felsen war. Und ich habe versucht, das irgendwie auf zwei kleine Stücke zu balancieren. Und das war ein bisschen mein wahrgenommenes Gefühl. Das regelt sich aber relativ schnell. Also bei unserem ersten Aufenthalt auf dem Weg zurück nach Houston, das war in Schottland, da konnte ich schon ein paar Runden um das Flugzeug laufen. Und das Gleichgewicht war eigentlich schon okay. Es ging mehr darum, dass ich nicht mehr konnte, weil es einfach anstrengend war. Mhm. Und Am vierten Tag nach der Landung hatte ich subjektiv das Gefühl, dass alles wieder ganz in Ordnung war. Ich habe aber tatsächlich so einen Test vom Vestibularsystem, also vom Gleichgewichtsorgan, machen müssen.
Das ist so turnusmäßig vorgesehen dann.
Genau. Mhm. Das ist so eine Plattform, die vibriert. Und es gibt verschiedene Übungen, also mit offenen Augen, geschlossenen Augen, nach vorne gucken, nach oben gucken, dass man das objektiv messen kann. Und da bin ich gleich, also sobald ich eine Übung versucht habe mit geschlossenen Augen, bin ich gleich umgefallen.
Ah, okay, aber das würde mir ganz ehrlich auch, glaube ich, passieren, auch wenn ich nicht im All gewesen bin, weil die Augen sind ja wichtig, damit ich mich irgendwie verorten kann im Raum zur Orientierung. Ne?
Ja, das stimmt. Also jeder Mensch ist natürlich anders, aber wir haben diese Tests auch vor dem Flug gemacht und dann haben sie natürlich die Wissenschaftler den Unterschied feststellen können. Und ich habe dann diesen Test dann nochmal nach einer zusätzlichen Woche wiederholt und dann war tatsächlich alles wieder zurück zu Ausgangswerten und sogar an einigen Stellen sogar besser.
Also Sie haben schon direkt danach einen Unterschied gemerkt, aber würden Sie jetzt auch sagen, dass Ihre Augen da eine zusätzliche Leistung übernommen haben oder der Tastsinn, so wie das die Forscher eben jetzt aus Belgien und aus Russland rausgefunden haben? Oder merkt man es eigentlich dann gar nicht so bewusst?
Also man merkt das jetzt nicht bewusst, glaube ich. Das müssen schon Wissenschaftler objektiv messen. Also es klingt sehr sinnvoll. Also ich spreche nichts dagegen, dass das stimmt, was Sie sagen. Es scheint eine vernünftige Hypothese zumindest zu sein. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das erlebt oder selbst gespürt hätte.
Mhm. Was war denn generell die größte Veränderung, die Sie bemerkt haben, nachdem Sie wieder zurück waren auf der Erde?
Also das Vestibularsystem, also Gleichgewichtsorgan, ist da tatsächlich eine der offensichtlichsten Sachen, die man da merkt. Das andere ist vielleicht das Vaskularsystem, also das Herz. Was ich gemerkt habe, ist, dass in den ersten Tagen nach der Rückkehr mein Puls immer erhöht war. Also sogar im Liegen, also der Ruhepuls, der liegt normalerweise zwischen 50 und 60 und das war mehr so 95 oder so. Also ob ich
als wenn Sie einen Dauerlauf oder sowas gemacht
hätten. Ja, genau. Ja? Als ob ich jetzt einen leichten Joggen gemacht hätte. Und ich war aber tatsächlich beim Liegen. Und es geht einfach darum, das Herz muss sich wieder dran gewöhnen, gegen die Schwerkraft zu arbeiten. Und es gibt auch so Valven im Venensystem, die den Rücklauf von Blut zum Herz irgendwie helfen. Und die müssen auch wieder richtig arbeiten.
Forschende aus Russland und Belgien haben herausgefunden, in der Schwerelosigkeit entwickelt unser Gehirn ein alternatives Gleichgewichtssystem. Und wie das überhaupt funktioniert, wenn man lange im All war, so wie die Astronautin Samantha Cristoforetti, die ihr ja gerade im Interview gehört habt, darüber habe ich gesprochen mit ihr. Sie war 200 Tage im All 2014. 2015 ist das gewesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.